Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Ich wünsche einen guten Abend.
Smile, though your heart is breaking. Smile, even though it's aching.
Lady Gaga in der letzten Nacht bei YouTube beim wohl prominentesten digitalen Konzert der Popgeschichte. Ein bisschen Live Aid aus den Wohnzimmern der Stars. Gewidmet den Menschen im Gesundheitssystem und ein bisschen auch uns allen, die wir uns fragen, wie lange dauert dieser Zustand noch?
Here's so much about all of the medical workers that are putting their lives at risk for us right now. And I'm also thinking of all of you that are at home who are wondering when this is all going to be different.
Und wann es wieder anders wird, das fragen wir auch Verantwortliche aus der Theater- und Konzertszene in dieser Stunde. Dann wollen wir wissen von einem Starfriseur, warum der Mensch es mag, wenn man ihm die Haare macht und was passiert, wenn das wochenlang nicht geht.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In ein paar Stunden beginnt so etwas wie ein Hauch von Normalität. So ein bisschen jedenfalls. Bestimmte Läden dürfen ja wieder öffnen. Die Schulen dann in ein paar Tagen auch, zumindest für einige Schüler. Ab Anfang Mai dann die Museen. Doch was ist mit den Theatern? Bisher gibt es dazu noch keine eindeutigen Aussagen der Politik. Bisher sieht alles danach aus, dass sie noch lange geschlossen bleiben, die Theater. Und wenn es schlecht läuft, dann bis zum Ende der Saison. Mal sehen, wie es der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und Präsident des Bühnenvereins sieht, Ulrich Kuhn. Guten Abend.
Guten Abend.
Wann hoffen Sie, das Deutsche Theater in Berlin wieder eröffnen zu können?
Ja, das ist eine schöne und gleichzeitig kuriose Frage. Wenn ich es ganz kurz machen soll, würde ich sagen, ich hoffe, dass ich Ende August wieder für Publikum an den Start gehe. Allerdings könnte ich mir, je nachdem, wie die nächsten Wochen verlaufen, auch noch vorstellen, dass wir beispielsweise im Freien im Juni noch eine Aktion starten. Also man soll eben im Blick auf die Ferne nicht versäumen, praktisch in den Startblöcken zu bleiben für mögliche kleine direkte Formate. Im Moment sind wir ja sehr aktiv auf den digitalen Kanälen, wie alle anderen Anbieter oder Theater auch. Aber man kann sich alles vorstellen und ich glaube, dass es ein Fehler ist, wenn man sich zu früh auf lange Durststrecken einstellt, weil man gewöhnt sich dran, man wird fatalistisch, man wird resignativ. August ist jetzt keine Todeszone, sag ich mal. Das ist schon eine Zone, die ist erreichbar, auch im Denken und Planen. Und auch da können wir natürlich nicht sicher sein, aber das wäre jetzt so ein konkreter Plan.
Können Sie sich vorstellen, die Theaterferien zu verkürzen?
Auch das, ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmte Produktionen, mit denen wir möglicherweise im Juni vielleicht nicht so probieren dürfen, wie wir wollen, dass wir da die Kolleginnen und Kollegen bitten, Ende Juli früher aus den Ferien zurückzukommen. Das betrifft dann einen Teil der Technik, einen Teil des Ensembles und so weiter, um da zu probieren.
Ansonsten könnten Sie sich vorstellen, also Stand jetzt im Juni, kleinere Aufführungen vor dem Theater, auf dem Vorplatz, oder was könnte das genau sein?
Das ist eine Fantasie von mir, die habe ich mit niemand abgesprochen, aber die braucht es ja eben auch in dieser doch sehr tiefgreifenden Depression im Moment.
Ja, und da steht das Publikum so ein bisschen auseinander, oder wie könnte man sich das vorstellen? Auch die Schauspieler müssen ja dementsprechend agieren?
Ja, also das wäre doch ganz einfach, wenn man, also im Grunde ist ja immer die Frage, wie löst man das ein, was gewünscht ist oder geboten ist, also der Abstand, hygienische Voraussetzungen unter freiem Himmel, sind die Bedingungen besser. Vielleicht auch nur ein Schauspieler. Wir haben ja auch so ein paar Monodramen, beispielsweise die Pest, passend zum Gegenstand. Eine großartige Aufführung, die wir bisher in der Box gespielt haben. So was könnte man natürlich auch im Freien in einer Kiste spielen, die wir schnell zusammenbauen.
Und drin könnte man ja auch denken, dass man vielleicht Plätze im Saal freilässt.
Ja, das ist so die mittelfristige Überlegung. Auch da gibt es unterschiedliche Haltungen zwischen großer Skepsis, dass man sagt, wenn wir so große Abstände wirklich einhalten müssen, kriegen wir kaum jemand rein. Das muss man nochmal genauer angucken, aber das ist im Grunde im Moment die Überlegung, wenn man optimistisch ist, und das bin ich eigentlich schon, dann kann man in der Kammer beispielsweise, wo 230 Leute reinpassen, versuchen, sagen wir mal 90 reinzukriegen mit dem nötigen Abstand, vielleicht auch mit Gesichtsmasken. dann ist auch das Problem des Rausgehens und wie kommt man rein nicht ganz so problematisch. Und das kann man alles organisieren. Im Grunde ist es eine Frage der Disziplin. Und da die Menschen ja extrem diszipliniert sind im Moment und extrem auf das hören, was ihnen von der Politik und von den Wissenschaftlern gesagt wird, halte ich das schon für möglich.
Und vielleicht auch getrieben von der Dankbarkeit tatsächlich, dass es vor dem Sommer doch nochmal Theater geben könnte.
Das wäre so die Hoffnung. Aber wie gesagt, ich glaube, im Haus werden wir nichts machen vor dem Sommer. Wenn, dann wären das eher so einzelne Akzente, die man vielleicht so im Freien setzt.
Von der Politik ist die Kulturszene, ist da ja nicht eindeutig mitformuliert worden. Im Moment arbeiten ja die Länder noch dran, wie tatsächlich das ausgestaltet wird, diese relative Lockerung in den nächsten Wochen. Ist Ihnen klar geworden, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen demnächst?
Naja, Sie haben im ersten Teil Ihres Satzes kommt was ganz Wichtiges vor, was eine große Enttäuschung, glaube ich, ist für die Künstlerinnen und Künstler. Sie kommen im Denken und im Sprechen der Politik, und ich meine jetzt nicht die Kulturpolitik, sondern der Großpolitik, nicht vor. Und dass das der Fall ist, ist schon erschreckend, wenn man bedenkt, was jetzt alles bei dieser leichten Lockerung vorkommt zwischen Gartenbau und Tierbedarfsmarkt und Friseuren und so weiter, dass da so in einem lapidaren Satz praktisch die Schließung der Häuser einfach verhängt wird, ohne dass man auf der anderen Seite nochmal darauf hinweist, dass die Künste Lebensmittel sind und dass es über die Künste, unsere Wirklichkeit zu reflektieren, nicht nur einen Lebensgenuss verstärkt, sondern auch eine politische Dimension hat. Also wenn wir beispielsweise daran erinnern, dass die Gefahr, die von der AfD ausging, vor allem in den Künsten und in der Kultur bekämpft und thematisiert wurde, das hat die Politik dankbar zur Kenntnis genommen und auch kapiert, dass sie dieses Feld gar nicht allein beackern kann. Jetzt haben wir den Coronavirus und man muss schon mit großem Bedauern feststellen, dass dieses Nicht-Vorkommen in den Statements, endloses Gerede darüber, dass die Biergärten leider nicht aufmachen dürfen und so weiter, also das Bedauern, was alles nicht geht, das ist schon schade, dass im Denken der Länderchefs und Chefinnen, das offensichtlich keinen Raum hat, und im Bund höre ich es auch nicht.
Da spreche ich Sie mal als Präsident des Bühnenvereins an. Bei wem würden Sie denn da konkret mehr erwarten? Also weil Sie den Bund jetzt angesprochen haben, das wäre ja Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin.
Ja, die redet viel drüber. Die Frage ist, wie kommt sie dann praktisch, das ist wie bei den Kultursenatoren und Ministern, also in Berlin sind wir vielleicht noch ein bisschen privilegiert, weil natürlich auch eine Kulturstadt ist und weil unser Senator relativ nah an der, sagen wir mal, in der Regierungsverantwortung ist. Aber in vielen Bereichen, glaube ich, haben die Kulturpolitiker, obwohl wir eine große Anzahl an hochkompetenten Kulturpolitikerinnen wieder haben, das hat sich ja wieder geändert. Also wir haben formulierungskräftige, selbstbewusste Kulturpolitiker. Es kommt nicht vor. Ich glaube, es liegt an zwei Dingen. Es gibt im Moment so ein Wettrennen dann doch wieder um, wer kommt wieder rein und wer darf wieder. Das sind natürlich wirtschaftliche Themen wichtig und natürlich auch legitimerweise, das würde ich dann auch sagen, Dinge wie Schule, Kitas, also dass die vor uns verhandelt werden, ist überhaupt kein Thema. Das ist ja klar, dass das zentraler und wichtiger ist. Mir geht es auch mehr um den Bewusstseinsraum. Unser Publikum hat das, oder nicht nur das Publikum, ich würde sagen insgesamt die Bürgerinnen und Bürger, wenn die gefragt werden, was sie eigentlich wieder haben wollen oder worauf sie sich freuen, dann kommen die Konzerte, dann kommen die Opernabende, dann kommt das Kino und so weiter, die Museen, alles wieder vor. Und die Politik schweigt darüber. Natürlich haben sie es vor, irgendwie in der nächsten Welle dann auch nochmal zu diskutieren, das ist klar. Aber es wäre schon wichtig, dass wir in diesem Denken hörbarer zur Kenntnis gebracht werden. Ich glaube, es hat auch noch was anderes, spielt da eine Rolle, nämlich, dass die Finanzpolitiker sehr, sehr wichtig sind. Und die sind natürlich in einer stärkeren Verknüpfung zu wirtschaftsrelevanten Fragen und so weiter. Ich habe auch den Eindruck, dass die Politik dann teilweise sagt, ja, das sind ja unsere eigenen Einrichtungen so ungefähr. In einer gewissen Weise beschützen wir die auch. Man kann sich da auch noch nicht beschweren dafür, dass einem der Lebensunterhalt entzogen wird. Das ist nicht der Fall. Es geht ja mehr um die Frage, wie können wir wieder in Erscheinung treten? Und dann gibt es natürlich noch eine ziemliche Differenzierung zwischen Privattheatern, die große Nöte haben, kleinen Stadttheatern, die auch große Nöte haben, und der großen freien Szene, dass die Künstlerinnen und Künstler dann doch unterschiedlich, aber auch alleingelassen werden.
Ulrich Kuhn, müssten da die Theater in Deutschland, müsste vielleicht auch der Bühnenverein, müssten sie da sich noch stärker artikulieren, müssten sie da mal sozusagen sich auf die Hinterbeine stellen und sagen...
Ja, Sie haben recht, also das versuche ich ja gerade. Wir waren zunächst diszipliniert, wie viele andere auch. Das finde ich auch richtig. Es hat keinen Sinn, als Erster hier zu schreien. Aber wenn man jetzt so nach Wochen der Disziplin und des Gehorsams spürt, dass wer nicht schreit, kommt nicht vor, dann denkt man, schade, dass das Vertrauen, was man im Grunde in die Partner hatte, nicht so beantwortet wird. Also im Grunde muss man dann doch schreien. Da haben Sie recht. Und da denkt man natürlich viel drüber nach. Das zerreißt einem förmlich. Wir waren zunächst einsichtig. Und das finde ich auch nach wie vor richtig. Es geht auch nicht darum, jetzt einen Aufstand anzuzetteln, sondern eher nochmal das Bewusstsein zu schärfen, dass die künstlerischen Werte, die geschaffen werden, mehr sind als Ästhetik. Sie sind im Grunde lebenserhaltende Reflexions- und Spielräume der Gesellschaft als Ganzes. Und wie das nun wieder zum Leben erweckt werden kann und umgesetzt, das ist sehr kompliziert. Aber auch da wünsche ich mir die Partnerschaft mit der Politik noch stärker. Also, dass man weder verhängt über uns, also bis Ende August dürft ihr nicht, noch dass man uns wild herumschwimmen lässt in den eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Wir müssen Wege finden, wo Politik, also Träger und Theater, noch enger miteinander diesen Weg gehen. Das wird versucht. Die Politik ist auch überfordert, das weiß ich ja alles. Trotzdem, wir müssen es mehr machen. Und um ein Beispiel zu nennen, was einfach verheerend ist, mit einem Satz zu sagen, es gibt keine Großveranstaltungen bis Ende August, das ist ein solches Verwirrspiel, weil kein Mensch weiß, was eine Großveranstaltung ist. Also müssen die Länder das jetzt ausgestalten. Alle Intendantinnen, Intendanten, alle Menschen, die Häuser haben, wo 1000, wo 1500, wo 800 reingehen, die fragen sich, was ist das? Dann sage ich, das weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht erfunden, den Begriff. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Das soll zunächst mal so gesagt werden, Stopp. Es gibt diese großen Feten und Konzerte nicht im Sommer und Freiluftveranstaltungen, aber es ist auch alles andere mit gemeint. Also im Zweifel sind so wahrscheinlich die Häuser um die 1000, ab 1000, aber man weiß es nicht. Jedes Land wird das festlegen und da merkt man auch, wie locker man so einen Begriff daraus schleudert und wie viel Not der produziert, auch im Nachdenken über die eigene Arbeit. Das ist sehr bedrängend.
Sagt Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hören wir doch mal, wie es der Cheflobbyist der Kulturveranstalter in Deutschland sieht. Jens Micho, er ist Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Guten Abend.
Ich grüße Sie, schönen guten Abend.
Jetzt haben wir diesen Begriff Großveranstaltung. Das ist bisher nicht wirklich eindeutig definiert. Sie sind ja Anwalt auch in der Veranstaltungswirtschaft. Wie würden Sie denn Großveranstaltung definieren?
Ja, Anwälte sagen, das ist ein auslegungsfähiger Rechtsbegriff. Ich hätte mir gewünscht und hielt das auch Föderalismus hin und her für durchaus machbar, dass die Regierung gewisse Entscheidungen an sich reißt und dass da nicht nun der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Landesregierungen entsteht, die sagen, ich möchte aber das anders machen, als das in Bayern gemacht wird. Es geht ja hier um Veranstaltungen, die bereits geplant sind. Es geht nicht darum, dass wir neue planen können. Das geht zurzeit sowieso nicht. Aber es geht um Veranstaltungen, die noch angekündigt sind. Und wenn wir jetzt eine Tournee haben, die ja durchaus noch stattfinden und erleben, dass vielleicht eine Veranstaltung in Hamburg geht mit bis zu 1000 Personen, das sind die kleineren Veranstaltungen, völlig klar, aber in München geht sie nicht mehr, so kann man keine Tournee machen. Dann müssen wir einen Tag, drei Tage nicht, einen Tag wieder spielen und drei Tage nicht, das geht gar nicht. Das kann man weder den Künstlern noch den Veranstaltern zumuten. Und daher brauchen wir diese Definition. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund das übernimmt, denn das ist nun mal ein Unterschied, ob ich Autos produziere, die ich jetzt nicht mehr verkaufen kann, aber ich kann sie im Herbst dann noch verkaufen, oder ob man Veranstaltungen hat, schnellverderbliche Ware, die geht nur heute Abend oder sie geht gar nicht mehr.
Also was wäre denn noch, also wenn man nicht gerade ein wirklicher Superstar ist und zehntausende Menschen in Stadien anzieht, aber wenn man einigermaßen zurechtkommt als Künstler, als Musiker, welche Größe wäre denn noch wirtschaftlich vertretbar, wo man sagte, damit kann man noch durch die Lande ziehen und einigermaßen als Kreativer davon leben?
Nun, wir müssen erstmal an die vielen Musikclubs denken, die bis zu 1000 Besucher haben. Wenn die nun anstatt 1000 Personen 600 oder 700 reinlassen, kommen die immer noch zurecht. Das ist immer noch besser, als eine Veranstaltung abzusagen. Es fällt mir auch etwas schwer nachzuvollziehen, warum Theaterveranstaltungen völlig verboten sind. Sehen Sie, es gibt kleine Theater mit 100, 200 Personen, die hätten spielen können, wenn man sagt, bis 1000 Personen ist erlaubt. Und vor allen Dingen wäre es da sicherlich auch möglich, diese Hygienevoraussetzungen, die wir ja noch nicht mal im Detail kennen, einzuhalten. Es gibt neben den Clubs sicherlich auch kleinere Tourneen, Musical-Tourneen, die mit 600, 700, 800 Personen durchaus rechnend hinkommen, also wirtschaftlich hinkommen. Bloß, wir wissen zurzeit, wir hängen völlig in der Luft. Und das liegt daran, wir erleben wirklich, dass einige Länder sagen, ja, wir müssen da noch nachdenken drüber, das muss noch erörtert werden, das kann noch bis Ende April dauern. Das finde ich nicht verantwortlich gegenüber dieser Branche. Und vor allen Dingen ist es nicht geeignet, die Schäden, die wir sowieso schon erlitten haben, zu reduzieren.
Sie sind ja nicht der Erste, der sagt, dass gerade die Politik im Moment zu wenig die Kulturwirtschaft beachtet, wenn es um die Öffnung, um die Lockerung der Corona-Maßnahmen geht.
Ich erlebe leider nicht nur im Rahmen der Corona-Krise, sondern auch ansonsten, dass man uns so ein bisschen abseits von der Wirtschaft wahrnimmt. So als, früher sagte man Tingeltangel, also so ein bisschen als können wir haben, ist auch schön, da mal hinzugehen, aber müssen wir ja nicht. Und da kann ich nur sagen, die Veranstaltungsbranche macht einen Umsatz von 5 Milliarden Euro im Jahr. Das ist das absolute Top-Ranking der deutschen Medienmärkte. Ich würde mir das schon wünschen, dass man das ein bisschen ernster nimmt, dass, wenn es der Bund nicht machen kann, das verstehe ich dann ja auch noch irgendwo, dass bitte aber die Länder vielleicht etwas schneller sagen, wir möchten, dass unsere Besucher Bescheid wissen, wir möchten, dass unsere Hotels Bescheid wissen, ob sie die zum Teil ja 100, 200 Menschen nun beherbergen können oder nicht. Und wir möchten vor allen Dingen, dass die Veranstalter und ihre Dienstleister Bescheid wissen. Dass das nicht funktioniert, zeigt mir, dass man das offenbar nicht so wichtig nimmt. Es gibt viele andere wichtige Gewerbe, Hotellerie, Gastwirtschaften, aber auch die klagen ja alle über mangelnde Klarheit. Und wenn man sie schon den Ländern überlässt, dann finde ich es eine Selbstverständlichkeit, dass die Länder auch schnell reagieren. Das tun sie leider nicht.
Eine große Unsicherheit also aus Sicht des Präsidenten des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Micho. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und dann gab es, ja, vielleicht so eine Art Hauch von Live Aid, zumindest in den sozialen Netzwerken, letzte Nacht eine Mega-Veranstaltung, wenn es auch weniger ums Geldeintreiben ging, sondern eher darum, ja, Trost zu spenden, vielleicht auch Kraft zu verteilen. Die Stones waren dabei, Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, sie alle saßen zu Hause vor dem Mikro und sangen für die Welt. Jenny Zilke hat sich das angeschaut und angehört.
Well, Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet.
Unverkennbar, wenn auch ein klein wenig brüchig, das ist Sir Paul McCartney, ganz privat zu Hause in Hemd und Weste. Und wie wohnt Paul? Viel konnte man nicht erkennen, hinter dem Rhodes hängt aber ein Sergeant Pepper Bild. Und helles Holz hat es ihm anscheinend angetan. Diese Dame dagegen steht auf weiße Kerzen, auf Lichterketten und hat das legendäre Neumann-Mikrofon prominent platziert. So klingt Lady Gagas Wohnzimmer. Und das war schon ein besonderes Konzert, das man gestern Nacht per Stream und Fernsehen miterleben konnte. So ungefähr jeder war dabei. Internationale Musikerinnen und Künstler, Ärztinnen, Moderatoren und Politiker dankten den Mitarbeitern der Gesundheitssysteme musikalisch und per Sprachbotschaft, porträtierten ihre Arbeit und forderten die Welt zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Krise auf. Dabei war das Konzert eher Belohnung als Spendenaufruf, wie einer der Moderatoren Stephen Colbert betonte.
We'd like everyone at home to take out their wallets and then put them away. We aren't asking for money tonight.
Um Geld wurde also nicht gebeten, aber natürlich konnte und sollte man während der 2 Stunden und auch schon bei der mehrstündigen Pre-Show aktiv werden und über einen Link die eigenen Regierungen zum Handeln auffordern. Der Fokus dieser Show lag jedoch auf dem Respekt gegenüber denjenigen, die täglich ihren Hals riskieren. Nebenbei konnte man Wohn- und Schlafzimmereinrichtungen auf der ganzen Welt begutachten, dort viele weitere weiße Kerzen zählen und hören, dass Stevie Wonder, Elton John und Eddie Vedder ganz unterschiedliche Tastensounds bevorzugen.
Lean on me,
when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. It won't be long, and I'm gonna need somebody to lean on.
I'm still standing after all this time, backing up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah.
Neben den klanglichen Unterschieden und den Blicken auf die Lucha Libre Maskensammlung Matthew McConaugheys oder die weiße Buchwand Oprah Winfreys zeichnete sich die Veranstaltung durch ihre Vielfalt aus. Was den Virus betrifft, ziehen alle Kontinente an einem Strang. Wir Menschen sind eben wirklich Global Citizens. Spezifisch politisch wurde die Botschaft darum auch nur indirekt, zum Beispiel durch Statements der ehemaligen First Ladies Michelle Obama und Laura Bush.
But tonight we stand with the people of the world.
Laura and I want to express our overwhelming gratitude to the medical professionals, first responders, and so many others on the front lines risking their lives on our behalf.
Dass Donald Trump die US-Zahlungen an die WHO vor ein paar Tagen auf Eis gelegt hat, kommentierte Bill Gates, einer ihrer Hauptsponsoren, bei der gestrigen Show zwar nicht. Aber die dringende Notwendigkeit einer funktionierenden Gesundheitsorganisation dürfte, außer dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, inzwischen jeder mitbekommen haben. Man kriegt eben nicht immer, was man will, sollte es aber weiter versuchen. Und als ob die Rolling Stones nicht reichen würden, steigerte sich die Stardichte zum großen Finale gestern noch mehr ins Unermessliche. Billie Eilish mit Bruder, Taylor Swift mit Seerosenbild und dann wurden Celine Dion, John Legend und Andrea Bocelli von Lang Lang am Klavier begleitet. Mehr Dringlichkeit in der Stimme geht nicht. Hoffentlich hilft's.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir sind hier tatsächlich am Ort des Geschehens, am Kurfürstendamm, an einem der beiden Salons von Shahn Rami Khan. Ja, Starfriseur, so kann man es, glaube ich, sagen. Jemand, der mit sehr vielen Menschen auch aus dem Filmbusiness und auch sonst zu tun hat. Jemand, der aber, wie viele andere Friseure auch, in dieser Republik klein, groß, mittel, tatsächlich seit, ja, 3-4 Wochen im Grunde.
Ja, fast 5 Wochen, ne?
5 Wochen inzwischen.
Also nächste Woche, ja, werden es 5 Wochen werden.
Jedenfalls, ja, ja. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
Danke, danke. Schön, dass ich da dabei sein darf.
Wie haben Sie die letzten Wochen jetzt genutzt für Ihre Arbeit? Wie konnten Sie sie überhaupt nutzen?
Ja gut, wir haben ja zum Glück ja nicht nur den Friseurbetrieb, sondern ich habe auch einen eigenen Online-Shop, wo wir unsere Produkte, unsere Haarfarben, professionelle Haarfarbe für zu Hause verkaufen. Und das hat natürlich gerade einen wahnsinnigen Schwung gehabt, ne? Weil gerade Haarfarbe zu Hause und dann auch noch die professionelle Haarfarbe zu Hause ist natürlich perfekt. Aber auch die Zeit genutzt, ehrlich gesagt zu fantasieren und ein bisschen zu träumen. Ja? Und das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich so viel zu tun hatte in letzter Zeit. Und da kann man sich echt Zeit nehmen für neue Ideen, neue Gedanken, neue Träume.
Was waren das für Ideen, Gedanken, Träume? Will ich genauer wissen.
Nein, insgesamt ist es natürlich die Frage, wie führen wir unseren Business in Zukunft? Ja? Also dafür, wenn du im Alltaggeschäft drin bist, du agierst nur, reagierst nur und dann ist es dann einfach mal irgendwie, nimmt das alles so überhand, dass du gar nicht die Zeit dazu nehmen kannst, nutzen kannst, tatsächlich auch neue Wege zu gehen. Also sehr schwierig, wenn du dein Personal bezahlst, bezahlen muss, eine Miete bezahlen muss. Und das muss halt alles pünktlich reinkommen. Und da hast du dann, du bist getrieben ein bisschen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich tatsächlich auch den Strukturen im Laden verändere. Also auch einfach mal viel mehr Zeit für Kreativität, meinem Personal und mir selbst gebe. Wir wollen uns viel mehr Zeit nehmen und uns auf Wesentliche, nämlich auf unser Friseurhandwerk, die dann hoffentlich irgendwann auch so eine Friseurkunst wird, weil du dann, wenn du das Handwerk irgendwann dann so gut beherrschst, dass es dann irgendwie, dass du es so anders machst als alle anderen, sollte das ja auch möglich sein, dass es dann, dass du dann schon außergewöhnlich bist und einmalig bist. Und das macht das dann wiederum zu meinem Kulturgut oder zum Kunst von mir raus, wenn man das will, ja.
Was für eine Kunst ist das eigentlich? Also, weil es hört sich so an, als ob man das im Alltag als Friseur auch verlieren kann, ne?
Die Kunst dabei ist ja praktisch alles eine gewisse Leichtigkeit zu geben und das sollen diese Stress soll niemand merken und es muss außergewöhnlich aussehen und das Allerwichtigste ist, diese außergewöhnliche Aussehen, das ist jetzt, gehe ich jetzt davon aus, dass es die Kunst dabei ist, dass die Person, die die Frisur trägt, ja, oder die Person, die hier rausgeht, sie muss sich besonders fühlen, ja. Und es ist nicht möglich, das nur mit einer Frisur zu machen, also nur mit einer Hair und Make-up zu machen, sondern sie muss sich wirklich anders fühlen. Und dieses anders fühlen erzeugst du mit dem Gesamtbild im Salon, also das heißt, wie deine Salon aussieht, wie deine Mitarbeiter auf sie wirken, was für eine Stellung wert gibst du ihr, welche Sprache sprichst du mit ihr und dann auch noch, wie sieht sie dann aus, ne? Und dieses Gesamtpaket macht sie dann glücklich und sie fühlt sich dann besonders, ja.
Das heißt also, die Attraktivität eines Friseurbesuches besteht eigentlich fast mehr in dem sozialen Charakter, fast schon?
Also was ich brauche, ist einfach mal, mir ist es wichtig, die Musik, die Atmosphäre, mir ist es wichtig, die Gespräche, die du auch mit deiner Kundin führst, weil du ja auch mehr über sie erfährst, was sie dann haben möchte. Also wir sind weit davon entfernt, ein Psychologen zu sein. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr nah an den Kunden. Wir fassen sie an. Wir sprechen sehr intim miteinander. Wir sind schon sehr nah körperlich zu den Kunden, haben aber eine sehr gesunde Distanz trotzdem zu den Kunden. Das heißt, wir sind ja nicht per Du, sondern wir sind sehr nah zueinander und haben trotzdem eine Distanz. Und wir geben ihr ein tolles Gefühl, hoffentlich, dass sie dann rausgeht und sich wohlfühlt. Ich glaube, dieses Gesamtbild, diese gesamte Situation ist eine besondere Situation. Ja? Und deswegen hat es ja immer schon kulturell einen Wert. Also es ist jetzt nicht der Neue, sondern es war schon in der 18. Jahrhundert so, dass der Barbier eine besondere Stellungswert gehabt hat zu dem Kunden. Und das ist ja hier, natürlich seit eh und je so, dass die Friseure in Gesellschaft ganz anders gesehen werden, als, sage ich jetzt mal, ein Schlosser zum Beispiel, wenn man das Handwerk jetzt vergleichen würde. Ja?
Schon auch als Künstler, oder? Würden Sie sich als Künstler verstehen? Würden Sie so weit gehen?
Ich habe jahrelang vermieden, das zu sagen, ja. Aber ich glaube, ja, also man könnte schon sagen, es ist eine Art gesellschaftliche Kunst. Es ist eine Art für sich, eine eigene Kunst für sich, aber in eigenem Mikrokosmos. Also jetzt nicht vergleichbar mit einer Gemälde, ja, so.
Sie sind im Iran groß geworden, also haben da Ihre Kindheit und frühe Jugend verbracht, haben dann die österreichische Erfahrung, dann die amerikanische, die französische, die deutsche. Wenn Sie das mal kulturell international vergleichen würden, welche Rolle die Menschen sozusagen dieser Haarbehandlung auch zuweisen, was würden Sie da für Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehen?
Ja gut, ich meine, es ist im Iran jetzt gerade nach der Revolution ja wahnsinnig wichtig geworden, dass man hat ja wenig Räume, die man sich im Freien bewegen kann. Ja? Das heißt, es gibt ja keine öffentliche Bars oder öffentliche Restaurants, wo die Frauen sich dann in die Haare offen, ohne Kopftuch rumlaufen können und das tragen können. Das heißt, da ist es natürlich sehr stark so, dass das der Friseurbesuch ein Highlight ist. Ja? Das ist wie ein Event, da geht man hin, da geht man auch mit Freundinnen hin und feiert man dort. Das wird man wahrscheinlich ähnlich auch, das habe ich sehr stark erlebt, zum Beispiel in Los Angeles auch, wenn da Hochzeiten waren. Ja? Und da kennt man auch von jüdischen Hochzeiten, da sind meistens auch immer so 200, 300 Gäste, ganz normal, das ist eine kleine Hochzeit. Und dann kommen die Mädels auch alle zusammen, 20, 30 Mädels, die können dann zusammen zu machen. Also es ist auch ein Event, ist es dann, wie das dann gemacht wird, der Friseur. Aber im Großen und Ganzen ist es überall das Gleiche, weil Friseurbesuch ist einfach mal nicht mehr gebunden damit, ich lasse mir die Spitzen schneiden und bin in 20 Minuten raus und ich möchte einfach niemanden sehen und niemanden sprechen. Wenn man eine will, das ist die schnellste Veränderung, die du erzielen kannst mit einem neuen Look, dass du dann einfach sagst, ja.
Aber wenn man genau das betrachtet, das ist ja etwas, was ganz vielen fehlt, seit langer Zeit. Und sie müssen auch noch ein bisschen warten, nochmal 2 Wochen eigentlich. Also in Berlin zumindest geht es erst am 4. Mai wirklich wieder los. Also Sie freuen sich schon auf den ersten Tag. Was machen Sie am ersten Tag?
Also das ist nun mal so, wir haben tatsächlich jetzt schon, weil bei uns kann man ja online buchen, wir haben jetzt schon die ersten 10 Tage komplett ausgebucht. Und natürlich über die ganzen Monate hinweg haben wir sehr, sehr viel zu tun. Was wir machen, wir haben enorm unseren Service erweitert. Also das heißt, die Wohlfühlgefühl für die Kunden sollen in diesen eine Stunde komprimiert werden und sehr stark mit allen möglichen, sei es ein Glas Champagner oder Häppchen oder was auch immer, erweitert werden, damit man sich wirklich dann auch die Zeit nehmen kann, die Telefon zur Seite legen kann und sich konzentrieren kann auf den Beauty, auf Me-Time sozusagen.
Ja. Und es wird vielleicht, also ich weiß es nicht, weil Sie gesagt haben, gerade Farben, ne, haben Sie auch verschickt, Leute haben es online bestellt, haben vielleicht auch selber Hand angelegt. Sie müssen vielleicht einiges wieder gut machen, oder?
Ja, ich habe auch, ich glaube, den Minister Schulz hat sich neulich gesehen, wo er ein Loch an der Seite sich rasiert hat. Also da gibt es einige Unfälle, die wahrscheinlich noch einmal korrigiert werden müssten. Und das wird wahrscheinlich auch ein halbes Jahr dauern, bis es nachwächst. Ja.
Wir sind gespannt. Shahin Rahimi Khan, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke, danke. Tschüss, viel Spaß.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer und Kirchenvertreter ihres Landes wollen Gottesdienste unter strengen Schutzauflagen möglichst ab Mai wieder zulassen. Gemeinsam wolle man sehr schnell gute Lösungen für die Gläubigen finden, sagte die SPD-Politikerin nach einer Telefonkonferenz. Ähnlich äußerte sich der nordrhein-westfälische Regierungschef Laschet im Deutschlandfunk.
Ein massiver Grundrechtseingriff, dass Religionen sich nicht mehr in Synagogen, in Kirchen zum Gebet treffen dürfen, das muss jeden Tag immer neu angesichts der Lage überprüft werden. Und insofern ist jeder, der da klagt, jeder, der da bei Einzelmaßnahmen seine eigenen Probleme schildert, berechtigt. Ich meine, wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. Die Veranstaltungsbranche fordert von der Politik Klarheit zum weiteren Vorgehen bei Konzerten und anderen großen Ereignissen. Hintergrund ist die Vereinbarung von Bund und Ländern, dass wegen der Corona-Krise alle Großveranstaltungen bis Ende August untersagt bleiben sollen. Bisher sei nur in Ausnahmefällen klar, was die Bundesländer genau als Großveranstaltung betrachten, kritisierte der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungsbesucher. Alle großen Sommerfestivals seien bereits abgesagt worden, offen sei aber, welche der vielen kleineren Veranstaltungen unter welchen Voraussetzungen stattfinden dürften. Mit einem virtuellen Gedenken haben Politiker, Hinterbliebene, Kirchenvertreter und Historiker an den 75. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen in Brandenburg erinnert. Dazu wurden auf den Internetseiten der wegen der Corona-Krise geschlossenen Gedenkstätten Videobotschaften gezeigt. Im KZ Bergen-Belsen in Niedersachsen wurde eine kleine Gedenkfeier abgehalten. Bergen-Belsen sei und bleibe eine offene Wunde der Geschichte, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Weil.
Wahrscheinlich ist etwas anderes noch wichtiger als ein solcher Gedenktag. Wichtiger ist, alles dafür zu tun, dass die Opfer und übrigens auch die Täter nicht in Vergessenheit geraten. Wichtiger ist es, die Erinnerung an Bergen-Belsen und die Verbrechen der NS-Zeit wachzuhalten. Und besonders wichtig ist es, die richtigen Lehren zu ziehen.
Der niedersächsische Regierungschef Stefan Weil. Italien will eine Art Netflix der Kultur gründen. Dabei handele es sich um eine Plattform, auf der das Beste der italienischen Kultur abrufbar sein solle, kündigte der italienische Kulturminister Franceschini laut Medienberichten an. Ein solches Angebot könne in dieser Coronavirus-Phase helfen. Wer zum Beispiel eine Scala-Premiere verfolgen und daheim bleiben wolle, könne es tun, indem er dafür zahle, so der Politiker.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir wollen heute beginnen mit einer Reihe, in der wir Denker, Künstlerinnen in aller Welt danach fragen, was sie in ihren Ländern aus dieser historischen Krise eigentlich mitnehmen für die Zeit danach. Werden wir an verschiedenen Orten dieser Welt wirklich aus der Pandemie-Erfahrung lernen? Beginnen wir mit Nanjira Samboli. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin aus Kenia. Ich habe sie kurz vor der Sendung erreicht. Good evening, Nanjira. Nice to have you.
Thank you for having me.
Wie empfinden Sie die Situation in Nairobi zurzeit?
Now, in Nairobi specifically, we've been put on a 21-day lockdown and I think this is the second week we're in it.
Wir sind in der Mitte einer Ausgangssperre, sagte Nanjira Samboli. Eine Ausgangssperre, die 21 Tage dauern soll. Niemand kommt rein oder raus.
So we're living through a new dimension there that's really impacting people's ideas of movement.
Das ist eine neue Dimension für soziale Wesen, wie Menschen es nun mal sind. Darauf kann sich niemand vorbereiten. Aber sie sagt auch, sie sieht dort Widerstandskraft. Wie gehen Sie denn persönlich mit der Situation um?
I take it, you know, one day at a time. I'm fortunate that, you know, ideas like working from home happen for me.
Sie lebt von Tag zu Tag. Von zu Hause arbeiten ist nichts Besonderes für sie, sagt sie. Dafür halte sie stärkeren Kontakt zur Familie, zu den Freunden. Versucht auch eine Balance zu halten zwischen dem Verfolgen der Situation und Ablenkung und was das Normale dann sein wird. Wenn es zurückgeht, das werden wir erst noch sehen. Woran arbeiten Sie gerade?
I am working on really understanding where the role of digital technologies is during this pandemic and especially how governments and, you know, technology companies, whether big ones or small ones, are coming together to say how they'll use the, whether mobile phones or...
Sie erforscht gerade die Rolle von digitalen Technologien in dieser Pandemie, wie große und kleine Firmen versuchen Fuß zu fassen in den Anforderungen, die es gerade gibt, aber gleichzeitig natürlich auch mit Datenschutzthemen konfrontiert sind. Man sieht, dass die Beobachtung der Bürger durch Technik zum Dauerzustand werden könnte, sagt sie. Und das Wichtige dabei ist, wann wird dieser Zustand beendet sein? Wann werden die technischen Maßnahmen wieder deaktiviert? Wird das, das fragt sie, zu dem Zeitpunkt sein, wenn die Pandemie vorüber ist? Und was ist Ihr Eindruck, wie geht der kenianische Staat mit den Fragen um, die Sie gerade aufgeworfen haben?
They, like many others, are trying to work with the technology companies and especially mobile service providers to do some form of contact tracing. Our legislation bodies have not been able to actually convene.
Die Legislative ist in Kenia noch gar nicht wieder zusammengekommen. Der Staat agiert zurzeit ohne sie, sagt Nanjira Samboli. Es wird interessant sein, ob der Staat zumindest mit lokalen Projekten zusammenarbeitet, die innovativ sind. Da geht es um lokal produziertes medizinisches Gerät zum Beispiel. Das Land baut an dieser Stelle auf die eigenen Stärken und macht sich damit vielleicht auch unabhängiger von der globalen Ordnung. Auch in der westlichen Welt gewinnt man den Eindruck, dass gerade die Gesundheitssysteme, aber auch die Politik ja durchaus auch überfordert war oder auch immer noch zum Teil ist von dieser Corona-Epidemie, von dieser Corona-Krise. Was ist Ihr Eindruck in Kenia?
We were aware and I think mentally we were prepared. It's really unfortunate that the government did not heed its citizens' concerns.
Die Menschen hier waren sich sehr bewusst, was auf sie zukommt, aber der Staat hat sie kaum gehört, sagt sie. Man kann eben nicht mit, sagen wir, Straßenbau soziale Probleme lösen, wie etwa das Gesundheitssystem verbessern. So ist es nur ein Schloss aus Sand.
It's all just a house built on sand.
Das heißt, dass Sie durchaus Hoffnung hegen auch, dass Kenia oder vielleicht sogar der gesamte afrikanische Kontinent anders aus dieser Krise hervorgeht. Vielleicht, ja, dass es sozialen Fortschritt geben könnte, gesellschaftlichen Fortschritt geben könnte nach dieser Krise. Darf man diese Hoffnung jetzt schon hegen?
We understand more intimately that it's mostly mismanagement that gets us to the state we see on the continent or in my country.
Afrika sei von schlechtem Management geprägt, eben auch Kenia. Es gehe mehr ums Überleben. Was aus der Viruskrise gelernt werden muss, ist, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird, dass soziale Belange wieder wichtig werden und wichtiger werden. Nirgendwo auf der Welt dürfen wir zum Üblichen zurückkehren, sagt Nanjira Samboli. Wir müssen bestimmte Dinge lernen, andere wiederum verlernen. Woher nehmen Sie Ihre Hoffnung, dass sozusagen die Welt nach Corona besser sein könnte?
Maybe as an African I've survived so much. But I found that, you know, when you live in a space like this, where you see so much potential, but you also see so much harm, you see so much mismanagement.
Wir in Afrika haben so viel überlebt, sagt sie. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu hoffen, als dran zu bleiben an dem, was möglich wäre.
Possible, seeing that potential. So with, you know, a country, you think of a country like the DRC, the Democratic Republic of the Congo. Just a week after they had announced the last patient they had on Ebola, they had...
Sie erwähnt die Demokratische Republik Kongo. Eine Woche nach dem letzten geheilten Ebola-Patienten kam Corona. Und Masern sind ein Dauerzustand. Ein Land, was von einem Schockzustand in den nächsten geht, aber dabei eher stärker wird. Das könnte Vorbild sein.
I think this is something Africans will teach the world. We've seen a lot, and you know, our hope is kept us going. Hopefully we can build upon that.
Aber auf der anderen Seite könnte die Corona-Krise genau eben auch soziale Spaltungen, wirtschaftliche Probleme, politische Verwerfungen ja auch vertiefen und noch viel schlimmer machen als zuvor. Ja, die Probleme könnten noch mehr werden, sagt sie, aber wir können nur daran arbeiten, die Auswirkungen einer solchen Schockwelle in Grenzen zu halten für eine bessere Zukunft. Und kann Afrika das alles selber lösen oder hoffen, erwarten Sie da Zusammenarbeit, Solidarität mit Europa zum Beispiel oder auch mit Deutschland, um es ganz konkret zu machen?
I find the word solidarity and how it's been used very interesting. On one hand, I look at, for example, the European Union and what the interpretation of solidarity during this.
Solidarität ist ein dehnbarer Begriff, schildert Nangela Zambuli, wie wir gerade in der Europäischen Union sehen können, sagt sie.
The challenge we've always had with the continent of Africa and how it's perceived in the world, including.
Was für Afrika wichtig ist, wir wollen auf Augenhöhe wahrgenommen werden als Menschen, die ihre eigenen regionalen Kompetenzen auch in einer solchen Krise aufgebaut haben, nicht als jemand, den man noch erforschen muss.
I wouldn't say Africa needs help, but Africa needs to be respected in what it has articulated as the help or support it needs at this time and in future.
Nangira Zambuli in Nairobi, Kenya. Thanks so much for that interview.
My pleasure, Vladimir.
Und wir setzen diese Reihe fort und mehr über Nangira Zambuli und ihre Arbeit gibt es übrigens auch auf der Seite des Goethe-Instituts, mit dem wir hier zusammenarbeiten für diese Reihe über die Welt nach Corona.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt kommen wir zum Theater, was es ja zurzeit nur digital gibt. Wir haben ja schon darüber berichtet, wie Theaterhäuser ihre Videoarchive hervorholen, Monologe auf Instagram zeigen, Gespräche mit Schauspielerinnen und Schauspielern von zu Hause auf Videoplattformen. Aber vieles war eher, naja, so eben eine Alternative zum Eigentlichen, wenn man so will. Und das wollte das Schauspielhaus in Zürich mit Hausregisseur Christopher Rübing jetzt anders machen. Richtiges gespieltes Theater live, nur eben im Netz. Für uns beobachtet von André Momot. Guten Abend.
Guten Abend.
Was genau war da zu sehen?
Es sind tatsächlich Monologe, die dort vorbereitet wurden und 10 an der Zahl. Es ist eine Adaption des Dekalog-Projektes von Krzysztof Kieslowski, das er in den 80er Jahren als eine Reihe von Fernsehfilmen inszeniert hat. Christopher Rüping hat das auch schon mal inszeniert am Schauspiel Frankfurt 2013, 2014 war das. Darauf kann er jetzt also zurückgreifen. Nur, dass es diesmal eben dank Kontaktsperre so ist, dass immer nur eine Schauspielerin, ein Schauspieler zu sehen ist auf einer Bühne, live gefilmt und zu einem der 10 Gebote, die eben das inhaltliche Grundprinzip dieser Reihe ausmachen, einen Monolog hält. Das ist das, was wir an 10 verschiedenen Abenden zu sehen bekommen.
Und das war heute der dritte Abend. Genau. Es wird also logischerweise noch 7 geben. Und die 10 Gebote, wird das dann einfach abgearbeitet? Also heute ging es dann Gebot Nummer 3. Es geht um den Feiertag, um Schabbat oder den Schabbatheiligen.
In dem Fall war es, du sollst den Feiertag heilig halten, so haben sie es formuliert, für diesen Abend. Das ist eine lose Folge, ob das jetzt sich immer an die Reihenfolge hält, das muss man sehen. Das sind jeweils ziemlich klare Adaptionen beziehungsweise waren das in diesen ersten 3 Folgen, der Geschichten, die Krzysztof Kieslowski für seine Fernsehfilme entwickelt hat, aber natürlich mit einem besonderen Twist und auch etwas vereinfacht, denn in der Regel ist es nur eine gute halbe Stunde lang oder vielleicht maximal eine Stunde. Der erste Teil, den Thomas Wodjanka gespielt hat, der hat fast eine Stunde gedauert. Da ist allerdings auch sehr viel schief gelaufen.
Technisch?
Technisch. Und ich hatte auch das Gefühl, inszenatorisch, darstellerisch war das doch sehr improvisiert, sehr aus dem Ärmel geschüttelt. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, eben nicht nur in der Technik, das hat man auch gespürt, zumal aufgrund dieses Gedanken der Interaktivität da auch ein Chat nebenbei parallel lief. Und da haben die Leute also eben die ganze Zeit auch manchmal ziemlich gehässig das Ganze kommentiert, also nach dem Motto, das laden wir aber sofort zum Theatertreffen ein, was wir da sehen. Das war zum Teil recht amüsant, aber
das
natürlich
wurde als Strafe
hat es auch,
angedroht, ja?
Ja, sozusagen. Es wurde als Ablenkung empfunden und man hat reagiert. Ab der zweiten Folge gab es keinen Chat mehr, also die Interaktivität wurde eingeschränkt. Es geht aber insofern noch interaktiv zu, als dass dem Publikum immer eine Frage gestellt wird. Das Publikum darf abstimmen über einen inhaltlichen Aspekt der Handlung und darauf reagiert die Schauspielerin, der Schauspieler. Heute war das Alicia Aumüller und die hat zum Beispiel so diese Frage ans Publikum gestellt.
Was soll Eva jetzt machen? Soll sie noch einmal mit André mitfahren ins Krankenhaus? Oder geht sie jetzt nach Hause? Es ist jetzt mittags, immerhin kann sie noch den halben Geburtstag mit Frieda verbringen. Also, ihr habt jetzt 20 Sekunden, die Zeit läuft, aber bedenkt es gut. Was macht sie? Lässt sie André jetzt hier alleine, der bittend vor ihr steht? Mal kurz gucken, wie es dem Kuchen geht. Gut, das Herz steht noch. Herz ist ein gutes Zeichen. Also, Herz einschalten und entscheiden. Was macht sie? 5, 4, 3, 2, 1. Na, wie habt ihr entschieden?
Es ist also immer ein moralisches Dilemma, das da gelöst werden muss und woran sich das Publikum dann eben beteiligt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig komplex. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, als es hieß, es geht da um so eine interaktive Chat-Kommunikation mit dem Publikum, dass ans Publikum so etwas differenziertere Fragen gestellt werden über diese religiösen, moralischen, ethischen Konflikte. Es geht eigentlich immer nur darum, der Figur eine Handlungsanweisung zu geben. In der ersten Folge ging es darum, soll man dem Vater, der sich da um seinen Sohn sorgt, erlauben, dass dieser Sohn aufs Eis geht, auf den zugefrorenen See, oder soll man eher dafür abstimmen, dass er das verhindert? Der Sohn ist dann ertrunken, weil der Chat so abgestimmt hat.
Wirkt ein bisschen wie ein Live-Videospiel, ne? Wo man so ein bisschen mitspielen kann, etwas mitbewirken kann.
Ja, aber wenn man nur eine einzige Sache bewirken kann, ist das, glaube ich, bei einem Live-Videospiel auch ein bisschen wenig. allerdings muss man wirklich sagen, was beeindruckend ist an diesem Projekt von Christopher Rüping, ist die Art und Weise, wie der Regisseur oder die gesamte Produktion, während sie diese Serie jetzt auf die Beine stellen, daran weiterarbeiten und sie ausbauen und verbessern und eben auch auf Kritik reagieren, darauf reagieren, was nicht funktioniert. Christopher Rüping hält immer so eine kurze Einleitung am Anfang und er hat gesagt, das ist ein Projekt für die Fans des Unvollkommenen und das kann man allerdings wirklich so sagen. Aber es ist bemerkenswert, wie eben immer wieder so jetzt von der ersten zur zweiten und auch von der zweiten zur dritten Folge an den Stellschrauben gedreht wird. Jetzt zum Beispiel werden sie nicht mehr 3 Folgen pro Woche machen, sondern nur noch 2, weil sie festgestellt haben, sie kommen mit der Vorbereitungszeit nicht aus. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Botschaft, wenn man so etwas jetzt aus dem Ärmel schüttelt. Es schadet vermutlich doch nicht, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen, um ein künstlerisches Produkt auf die Beine zu stellen, was dann auch fürs Publikum eine vielleicht etwas befriedigendere Wirkung
hat. Was erzählt. Dann vielleicht auch nach Corona-Zeiten immer noch als eigene Ästhetik durchgehen könnte, ne? Was vielleicht auch dauerhaft dann noch wirken könnte. Am Züricher Schauspielhaus also all dieses digitale Experiment von Hausregisseur Christopher Rüping mit den 10 Geboten und am nächsten Freitag 21 Uhr auf der Seite des Züricher Schauspielhauses und bei YouTube geht's dann weiter. André Mumert, vielen Dank.
Fazit.
Was mich tröstet.
Hallo, mein Name ist Hannes Seidel und ich bin Komponist. Mich tröstet zurzeit vor allem die Intensivierung des Nahbereichs. Also das, was mir politisch eigentlich große Sorgen macht, also diese komische Rückbesinnung auf Nationalgrenzen und ein starkes Zurückdrängen eigentlich von internationaler Solidarität. Das ist gleichzeitig was, wo ich im kleinen privaten Bereich merke, wie viel intensiver sich plötzlich der alltägliche Austausch im Kleinen hier realisiert. Wir leben in so einem kleinen Wohnriegel und dahinter gibt es eine mehr oder weniger öffentliche Grünfläche und das ist eigentlich eine Graufläche bisher gewesen und wir haben angefangen, die zu bepflanzen und schön zu machen und dadurch lernt man plötzlich die Nachbarn nochmal neu kennen, die rüberwinken, sich darüber freuen, die das auch nutzen Und das ist eigentlich sehr schön. Und auch der Austausch mit Freunden, natürlich oft nur in der Ferne oder mit Einzelnen, ist doch was, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und vor allem machen wir jetzt viel Musik. Also ich höre gar nicht so viel, ich mache vor allem selber. Ich spiele wieder viel Klavier für mich. Im Moment übe ich Beethoven, Klaviersonate, C-Moll. Und das ist, glaube ich, nicht gut genug, um das jemandem vorzuspielen, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und ich nehme zusammen mit meiner Freundin und mit Freunden Lieder auf, die ich selber mal komponiert habe und die wir neu arrangieren, interpretieren. Frag auch Freunde, ob sie uns Aufnahmen schicken und die arrangieren wir dann. Und das ist etwas, was ich sehr erfüllend finde.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der 50. Todestag von Paul Celan beschäftigt die Feuilletons und Gregor Dotzauer ist sich im Berliner Tagesspiegel sicher, um den ganzen Zwiespalt seiner dichterischen Existenz zu begreifen, war Abstand bitter nötig. Das halbe Jahrhundert, das seit Paul Celans tödlichem Sprung in die Pariser Seine am 20. April 1970 vergangen ist, hat ihn aus den Himmeln einer bildtrunkenen, von Neologismen und Wortpartikeln flirrenden, sich scheinbar selbst genügenden Poesie immer weiter auf die Erde zurückgeholt. Das schwierige Verhältnis der Deutschen zu einem ihrer wichtigsten Dichter zieht sich durch alle Artikel und dass dieses Verhältnis von beiden Seiten ausgetrübt war, betont Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. Nur der echte Dichter kann sagen, was wahr ist. Und so gerät Paul Celan in einen tragischen Zirkel der Kränkung. Wer seine Dichtung angreift, greift ihn selbst auf ganz umfassende Weise an. Zum Todestag sind eine Vielzahl Bücher erschienen und so schreibt Christoph Bartmann in der Süddeutschen Zeitung zu Thomas Spars Todesfuge, Biografie eines Gedichts. Es dauerte lange Jahre, bis die Todesfuge endlich ihre deutschen Leser fand. Übersetzungen in wichtige Weltsprachen kamen spät und wurden dem Original oft nicht gerecht. Der Germanist Wolfgang Emmerich, dessen Buch »Nahe Fremde« ebenfalls das Verhältnis Paul Celan und die Deutschen beleuchtet, betont im Interview mit dem Tagesspiegel, dass dieser durch die Reduzierung auf sein wohl berühmtestes Gedicht »Todesfuge« nur noch Gedichte in einer graueren Sprache schreiben wollte, dass er nicht mehr musizieren wollte. Aber zum Glück ist Celan die Scheidung zwischen Lyrik und Tonkunst nicht gelungen, so Emmerich. In der NZZ zeigt sich der Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Josef Joffe, unzufrieden. Die Corona-Krise ist auch eine Krise der Intellektuellen. Ihnen fällt nicht viel Kluges ein, behauptet er und nimmt sich dann die üblichen Verdächtigen vor. Zum Beispiel Slavoj Žižek, der hurtige Allround-Opinionator. Er beschwor zugleich das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Her müsse ein neuer Kommunismus, eine globale Organisation, die den Planeten endlich von den üblichen Verdächtigen wie dem Kapitalismus reinigen werde. Beweise, klagt Joffe, habe Žižek allerdings keine, die fehlen ihm auch bei anderen. Hans-Ulrich Gumbrecht fragt derweil, könnte der so heftig begrüßte Notstandsstaat unser Staat der Zukunft werden? Der Universaldeuter Peter Sloterdijk weiß es genau, das westliche System, verrät er in Le Poix, wird sich als genauso autoritär wie das chinesische entpuppen. Ihnen allen rät der Zeitherausgeber zur Mäßigung und vertraut auf die Demokratie. Im Notstand blicken die Bürger sehr wohl auf den Staat, aber nicht, um ihn anzubeten. Vater Staat ist nicht die Apotheose, sondern eine schützende Versorgungs- und Versicherungsagentur, so Joffe und betont, wenn er nicht liefert, ziehen wir ihn genauso vor Gericht wie eine übergriffige Regierung. Unzufrieden zeigt sich der Publizist Michael Wolfssohn in der Frankfurter Allgemeinzeitung auch mit religiösen Führern. Ich jedenfalls habe keine theologisch tiefgehende Interpretation dieser Pandemie seitens führender Geistlicher registriert. Diese Tatsache ist umso verstörender, als sich gerade die religiösen Spitzenrepräsentanten aus Judentum, Christentum und Islam sonst zu fast allem und jedem zu Wort melden, so Wolfsohn, der dann auch konkret wird. Ich denke an den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Bedford Strom, an Münchens Kardinal Marx, Israels Oberrabbiner oder iranische Mullahs. Lob hingegen erhält eine, die viele in den letzten Monaten schon abgeschrieben hatten, und das ausgerechnet von Friedrich Küppersbusch in der Taz. Noch kein deutscher Kanzler ist freiwillig abgetreten und keiner bekam zum Abschied viel Applaus. Merkel ist nah am 2:0.
Gregor Sander mit dem Blick in die Feuilletons vom Montag. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.